Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Frank Hinkelmann. Frank ist unter anderem, ich stelle ihn dann gleich noch vor und werde Ihnen ein paar Fragen stellen, Rektor beim Martin Bucer Seminar. Das ist eine Ausbildungsstätte für ja, hauptsächlich jüngere Leute, aber es können auch ein paar ältere kommen, wo wir bewusst konservativ die Bibel und konservative Theologie betreiben, wo wir junge Leute ausbilden, christuszentriert, gottverherrlichend, bibeltreu, sind das drei gute Adjektive? Ja.
Und berufsbegleitend.
Berufsbegleitend ist auch nicht schlecht. Einfach, dass junge Leute zugerüstet werden, für der Gemeinde zu dienen. Weil ihr könnt euch sicher selber vorstellen, ein Großteil, wie gut eine Gemeinde ist, hängt davon ab, wie gut die Leiter sind, welche Fähigkeiten sie haben, auf der einen Seite selbst ihr Leben mit Gott zu leben, mit Gott tiefer zu gehen und aus der eigenen Tiefe, die sie mit Gott erleben, das weiterzugeben. Und das passiert nicht einfach nur so aufgrund von Bauchgefühl, sondern es ist eine tolle Sache, dass es in Deutschland unabhängige Ausbildungsstätten gibt. Und da haben wir unser Vorrecht daran, beide zu dienen. Und währenddessen ihr die Körper rumgebt, würde ich einfach dich so ein bisschen vorstellen, oder kannst du dich so ein bisschen vorstellen, lieber Frank? Als allererste Frage natürlich Familie. Wechselst du noch Windeln oder?
Nein, zum Glück nicht mehr. Die Phase ist vorbei. Bin verheiratet. Wir haben drei Kinder. Der Jüngste ist gerade mitten in dem Abi. In Österreich heißt es Matura. Hat die schriftliche hinter sich. Gut bewältigt. Ist auf jeden Fall besser, als ich hier in der Schule war. Und steht jetzt noch vor zwei mündlichen Prüfungen.
Okay, super. Lieber Frank, wenn ich so gucke auf deinen Lebenslauf, was du gerade so alles machst. Du bist Präsident der Europäischen Evangelischen Allianz. Du bist stellvertretender Vorsitzender des Rates der weltweiten Evangelischen Allianz. Du bist Rektor, du bist Dozent. Du liest Bücher, du schreibst Bücher, du publizierst Bücher, du verkaufst Bücher. Wie machst du das? Ist das stressig für dich?
Gut, im Leben gibt es wahrscheinlich immer stressige Zeiten, aber ich liebe die Vielfalt. Also ich liebe Forschen, Schreiben, habe mich spezialisiert auf neuere Kirchengeschichte, Geschichte der evangelikalen Bewegung mit einem besonderen Schwerpunkt auf Freikirchengeschichte in Österreich. Aber wenn ich nur schreiben oder lehren müsste, das wäre mir, die Österreicher würden sagen, zu fad, langweilig. Daher, ich bin dann auch einer der wahrscheinlich seltenen Spezies, der gerne Gremienarbeit macht. Ich denke, dass man mit Gremien, wenn sie gut aufgestellt und durchdacht reflektiert sind, wirklich was bewegen kann im Reich Gottes. Und glaube, dass viele Christen einfach unterschätzen und daher auch sehr unreflektiert mit Strukturen umgehen, was eher Probleme schafft als solches. Daher liebe ich Gremienarbeit. Und das Dritte ist eben Schreiben, Forschen, Lehren, also das geht ein bisschen so zusammen, das macht mir Spaß.
Super, wir laden dich mal in unsere Ältestensitzung ein, da kannst du uns mal als Gremium beobachten und so ein bisschen Feedback geben.
Ja, einer meiner Schwerpunkte ist, ich komme ursprünglich vom Missionswerk OM her, war da in verschiedenen Leitungspositionen tätig, ist Schulung von nationalen Vorständen, sowohl bei OM als auch bei der Weltallianz. Bin gerade schwerpunktmäßig in Afrika unterwegs. Und das macht Riesenspaß zu schauen, wie kann man eigentlich Gremien wirklich sinnvoll gestalten? Wie läuft es zwischen Aufsichtsrat und Operative und so weiter? Aber das geht zu weit.
Okay. So, meine nächste Frage ist Kirchengeschichte. Ich weiß, du bist so ein bisschen Experte für Kirchengeschichte, aber ich frage jetzt mal so provokativ, wie bist du drauf gekommen? Gab es nichts Interessanteres als Kirchengeschichte? Oder?
Danke, das sagt der Neutestamentler, der sich auch mit Geschichte beschäftigt. Ich finde Kirchengeschichte oder Geschichte grundsätzlich spannend. Hatte anfangs überlegt, soll ich in die Politik gehen oder vollzeitlichen geistlichen Dienst einschlagen. War immer historisch interessiert, ist vielleicht auch ein bisschen Familienerbe. Mein Großvater war auch eher Historiker. Aber wenn wir den christlichen Glauben anschauen, dann sehen wir, dass es ein historischer Glaube ist. Ganze Teile der Bibel sind historische Bücher, sind Geschichtsbücher. Über die predigen wir meistens recht selten. Wir gehen immer auf die Lehrbücher des Neuen Testaments. Und ich denke, es gibt vieles, was wir aus der Geschichte lernen könnten. Wo Gott gewirkt hat, was uns ermutigen kann. Wir könnten aus Fehlern lernen, nur leider tun wir es ganz selten. Und ich hoffe, dass auch der Sonntag jetzt heute Morgen, die Predigt, als auch heute Nachmittag die drei Sessions mit dazu beitragen, zu zeigen, was Gott in unserer Welt getan hat und bis heute tut.
Okay, das ist das Stichwort, lass mich für dich beten und dann kannst du Danke. Losmachen. Himmlischer Vater, ich bete jetzt schon mal, dass für die Zeit auch, nachdem Frank die Bücher vorstellt, die er uns mitgebracht hat, dass du ihn segnest, dass du uns aus den Worten, aus der Betrachtung der Geschichte und aus der Geschichte, die du geschrieben hast, Jesus Christus, lernen lässt, auf der einen Seite deine Handschrift zu sehen und auf der anderen Seite aus unseren Fehlern zu lernen. Lass uns, selbst wenn wir uns Geschichte ansehen, erstaunt sein, wer du bist und wie du auf manchmal erstaunliche, unverständliche, aber trotzdem kostbare Art und Weise die Geschicke der Menschheit souverän lenkst. Amen.
Für mich ist es auch eine Premiere, einen Sonntag mit verschiedenen Beiträgen zum Thema Kirchengeschichte, aus der Kirchengeschichte. Ich bin auch eher gewohnt, wie ihr es wahrscheinlich üblich seid, einen Bibeltext auszulegen. Daher ist das jetzt mal ein spannender Versuch. Zurück zum Urchristentum. Oder doch nicht. So habe ich die Predigt heute Morgen einmal überschrieben. Gott, unser Gott, an den wir glauben, den wir eben angebetet haben, ist ein Gott der gesamten Weltgeschichte. Er ist Schöpfer dieser Erde, er ist souveräner Herrscher, wie in Daniel Kapitel 2, Vers 21 deutlich wird. Damit ist unser Gott auch Herr der gesamten Weltgeschichte. Und es ist falsch, wenn wir zwischen profaner Geschichte einerseits und Kirchengeschichte andererseits unterscheiden. Es gibt nicht die Weltgeschichte oder die säkulare Geschichte und die Kirchengeschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu. Beides gehört zusammen. Profangeschichte und Heilsgeschichte gehen immer Hand in Hand. Und wenn wir die rasche Ausbreitung des Christentums in den ersten Jahrhunderten verstehen wollen, dann müssen wir auch den Hintergrund verstehen, in dem Jesus gelebt hat, gewirkt hat, in dem die erste Gemeinde entstanden ist. Das heißt, wir müssen uns mit der geopolitischen Ausgangslage damals auseinandersetzen und sie bedenken. Da ist zuallererst das Römische Reich zu bedenken. Im ersten vorchristlichen Jahrhundert war es den Römern schlussendlich gelungen, weite Teile des Mittelmeerraumes unter ihre Herrschaft zu bringen. Von Spanien, Portugal, Italien, Griechenland bis hin nach Nordafrika, also was heute Marokko, Algerien ist, Mauretanien, Ägypten, das war alles Teil des Römischen Reiches. Und das Spannende ist, da gibt es immer verschiedene Ansätze, so wie Politiker rangehen. Die Römer haben nicht versucht, alles römisch zu machen, sondern haben die bestehenden Kulturen zum einen stehen gelassen. Das war vor allem die hellenistische, die griechische Kultur. Und haben sie integriert, sie mit aufgenommen. Und selbst die römische Kultur wurde dann ganz stark vom Griechischen mitgeprägt. Und Kennzeichen dieses sogenannten Hellenismus, dieser griechischen Kultur, war, dass sie eine neue Globalkultur entwickelte, wie wir das heute gerade vielleicht durchs angelsächsische Englische haben und durch Social Media. Eine beschleunigte Verschmelzung und Durchdringung verschiedener Kulturen, wobei eben vor allem nationale Kulturen durch das griechische Leben und Denken transformiert wurden. Es entstand ein relativ einheitlicher Kulturraum, der bewusst aber auch Eigenheiten und Differenzen zuließ, ohne daran zu zerbrechen. Die griechische Sprache war zur Zeit des Neuen Testaments die Weltsprache, wie heute es in weiten Teilen der Welt Englisch ist. Vornehmlich Handschriftenfunde zeigen, dass sich in Palästina des ersten Jahrhunderts nach Christus zwei Sprachen überlappten, die die Mehrheit der Bevölkerung sprach. Neben Aramäisch war das Koiné-Griechisch, das weit verbreitet war und bis in die einfachsten Volksschichten hinab wurde Griechisch gesprochen. Schauen wir die religiöse Sphäre an. In religiöser Hinsicht herrscht in Imperium Romanum ein religiöser Pluralismus, gar nicht so viel anders als heute. Neben der griechischen Religiosität mit ihrer Vielzahl an Göttern fanden vor allem Mysterienkulte wie der Isis-Kult, der aus Ägypten kam, oder der Mithras-Kult. Es war ein Kult, der vor allem unter Soldaten sehr beliebt war, ein sehr blutrünstiger Kult. Denn Mischkult war großen Zulauf. Auch in Deutschland gibt es einige Ausgrabungen, die so Opferstätten des Mithras-Kultes zeigten, der, wie gesagt, sehr blutrünstig war. Und erst Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts setzte sich der Kaiserkult, also dass der Kaiser als Gott angebetet wurde, zur Staatsreligion durch, ohne dass er andere Kulte verdrängte. Dann Kirchenhistoriker Peter Uhlmann kommt zum Schluss: Für die Ausbreitung des Evangeliums ist die wirtschaftliche, politische und kulturelle Einheit des Mittelmeerraums eine ungeheure Erleichterung. Es gab ein geniales Straßennetz. Man konnte ohne Grenzen wie in Schengen reisen, abgesehen von Covid-Zeiten. Wie sah nun die Situation der Juden aus um die Zeitenwende? Man geht davon aus, dass damals circa es 8 Millionen Juden gab, wobei von denen nur zwischen 700.000 bis 2,5 Millionen im Bereich Palästina lebten. Und in dieser, also das heißt, die meisten Juden lebten gar nicht in Israel-Palästina, sondern sie lebten in der Diaspora, die in den Jahrhunderten vorher entstanden war. Und in diesem Zusammenhang ist übrigens auch die Synagoge entstanden. Synagoge, wir denken da immer an jüdische Gebetshäuser, das waren das, was die Türken heute bei uns oft haben, türkische Kulturzentren. In dem Fall waren es jüdische Kulturzentren. Die Synagoge zur Zeit Jesu war sowohl Gottesdienstort, war aber auch Schule, war Altenheim und Gästehaus, Hospiz. Also, und dieses religiöse Element, wie wir es heute kennen, hat sich erst im zweiten, dritten nachchristlichen Jahrhundert herausgebildet. Und auch um die Situation zu verstehen, die zur Zeit Jesu war, müssen wir die vorangehenden Auseinandersetzungen um eine Hellenisierung in Israel oder im Bereich Israels seit dem 2. Jahrhundert vor Christus unter den sogenannten Seleukidenherrschern bedenken. Es gab da einen Herrn, der hieß Antiochos der IV. Epiphanes, der lebte oder herrschte von 175 bis 164 vor Christus und der hatte einen anderen politischen Ansatz. Der eroberte diesen Bereich Israels, Palästinas und im Unterschied zu den Römern war er der Meinung, alles Jüdische muss ausgerottet werden und er betrieb eine ganz aggressive Hellenierungspolitik. 169 vor Christus betrat er den Tempel und das Allerheiligste, ein absolutes No-Go. 168 vor Christus erließ er Religionsedikte, die praktisch einen Verbot der Ausübung der jüdischen Religion darstellte. Darüber hinaus führte 167 vor Christus, also ein Jahr später, den Kult des Gottes Zeus Olympos im Jerusalemer Tempel ein. Überall im Land ließ er Altäre aufstellen, an denen jeder der fremden Religion opfern konnte. Sein Ziel war eine völlige Hellenisierung, eine Ausrottung des jüdischen Glaubens. Allerdings, das ist oft so in der Geschichte, löste er damit eine gegenteilige Entwicklung aus. Die Makkabäer entstanden als eine Oppositionsbewegung und es kam zum offenen politischen Widerstand. Weitere jüdische Gruppierungen entstanden, wie zum Beispiel die Pharisäer. Die Pharisäer sind in dieser Zeit entstanden, genauso wie die Essener, und haben auch in dieser Phase ihre Ursprünge und gewannen zunehmend an Kultur und Beliebtheit bei der Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn wir im Neuen Testament von Pharisäern denken, dann denken wir alles schräge, extreme Typen, die Jesus das Leben schwer gemacht haben. In der jüdischen Kultur zur Zeit Jesu standen die Pharisäer ganz oben, waren geachtete, beliebte Persönlichkeiten. Und das war die Situation, auch politisch, geistig gesehen, in die Jesus hineinkam und wirkte. 3 Jahre wirkte Jesus aktiv mit seinen Jüngern, schulte sie, lehrte sie. Er wurde gekreuzigt, ist aufgestanden, auferstanden von den Toten. ist in den Himmel aufgefahren. Und Ausgangspunkt für die Entstehung der ersten christlichen Gemeinde ist das Pfingstereignis in Jerusalem. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Und dieses erste Pfingsten war am 27. Mai im Jahre 30. Wer jetzt genau wissen will, woher ich das weiß, der kann nachher auf mich zukommen, dem kann ich das erklären. Oder noch besser, der Dirk Müller ist Neutestamentler. 7 Wochen und ein Tag nach dem Passafest und somit 50 Tage nach der Auferstehung Jesu von den Toten, sendet Gott den verheißenen Heiligen Geist. Somit entsteht durch das Wirken des Geistes Gottes an Pfingsten die erste christliche Gemeinde. Und wir kennen alle den Missionsbefehl aus Matthäus 28, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Richtete sich die Verkündigung von Jesus als dem Messias anfangs vornehmlich an die Juden, dem Bundesvolk Gottes, so gewann das Christentum nun zunehmend an Bedeutung unter Heiden. Wie kam es dazu? Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, dass unter der Predigt des Petrus rund 3000 Menschen die Botschaft von Jesus Christus als dem auferstandenen Herrn annahmen. Das würden wir uns auch wünschen, wenn wir predigen, dass sich 3000 Menschen zu Jesus bekehren. Und sie bildeten den Grundstock der ersten christlichen Gemeinde. Aber das waren überwiegend Juden. Und man merkt schon hier, die kamen überwiegend auch aus der Diaspora. Die konnten ja gar kein Hebräisch. Deswegen musste der Geist Gottes die Predigt des Petrus übersetzen. Und der Unterschied zu dieser Gemeinde Jesu, im Unterschied zur separatistischen Gemeinde von Qumran, war, dass die Gemeinschaft der Christusgläubigen zunächst Israel verbunden blieb. Wir lesen in der Apostelgeschichte, die hielten sich auch anfangs noch ans mosaische Gesetz, hielten am Tempelfest, trafen sich sogar zu Gottesdiensten und Gebetsversammlungen im Tempel, sodass äußerlich kein Bruch sichtbar wurde. Andererseits bestand man mit Nachdruck auf der Glaubensaussage, dass allein in Jesus von Nazareth dem Menschen Heil eröffnet sei. So lesen wir in Apostelgeschichte 4,12. Worin sahen nun die Jünger ihren Auftrag? Jesus, das wird deutlich, hatte sie von Anfang an in seine Nachfolge berufen, damit sie als Menschenfischer in Anführungszeichen andere Menschen für die von Jesus verkündigte Botschaft werben sollten. Er hatte sie in die Ausrichtung dieser Aufgabe eingeübt. Man könnte hier eine Reihe Bibelstellen nehmen, lasse ich aus Zeitgründen. Er hatte vor seiner Himmelfahrt den Auftrag der universalen Verkündigung der Botschaft von Jesus für die Zeit vor der Aufrichtung des Reiches für Israel bekräftigt, Apostelgeschichte 1,8. Und das hatten die Jünger verstanden. Die Jünger waren überzeugt, dass die Verkündigung der Berufung von Jesus dem Messias die Nationen in die Königsherrschaft Jesus hineinführen würde. Als in der Schrift prophezeit er eben letzter Akt vor der Vollendung. Als Zeugen unter den Heiden sind sie ein Teil der Erfüllung des Heilsplanes Gottes. Wir lesen dann in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wie immer mehr Menschen zum Glauben fanden. Allerdings, das ist übrigens das, was Jesus seinen Jüngern schon verheißen hat, es gab Widerstand. Relativ früh brach eine Verfolgung unter der Jerusalemer Christengemeinde durch die jüdischen Religionsführer aus. Wissenschaftler datieren das Martyrium des Stephanus auf das Jahr 31-32, nur 1 bis 2 Jahre nach Pfingsten. Und das führte zu einer ersten Immigration, vor allem hellenistisch geprägter Jesus-Nachfolger, raus aus Jerusalem. Sie ließen sich in Samarien nieder, Apostelgeschichte 8, in Caesarea, Apostelgeschichte 8,40 und bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien. Es waren also jetzt nicht professionelle Missionare oder Theologen, die das Evangelium verbreiteten, sondern es waren Menschen, die vom Geist Gottes erfasst waren, eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden hatten, aus Jerusalem weggingen und nicht schweigen konnten von dem, was sie erlebt und erfahren haben. Gleichzeitig erleben wir hier dann auch einen fließenden Übergang von einer innerjüdischen zu einer Mission unter den Heiden. Das begann, wie gesagt, mit dem Martyrium des Stephanus im Jahr 31-32 und verstärkte sich dann mit einer noch einmal intensiveren Verfolgung der Jerusalemer Gemeinde unter Herodes Agrippa dem I. am Anfang des Jahres 41. Es war so eine stetige Verstärkung. Am Passafest, dem 4. April 41, wurde der Apostel Jakobus, Sohn des Zebedäus, hingerichtet. Apostelgeschichte 12, 2 bis 3. Und wahrscheinlich verließ in dieser Phase auch Petrus schon Jerusalem. Schauen wir uns nun die geografische Ausbreitung der christlichen Gemeinden im ersten Jahrhundert an und erst einmal unabhängig von dem, was Paulus und seine Mitarbeiter dann taten. Dass es schon früh auch in Damaskus Christen gab, verdeutlicht die Bekehrungsgeschichte des Paulus. Der ging dahin, um die Christen zu verfolgen, also muss es welche gegeben haben. Wer jetzt das Evangelium das erste Mal nach Damaskus brachte, ist offen, wissen wir nicht. Petrus wirkte anfangs in Samarien, in mehreren Städten der Küstenebene, darunter eventuell auch in Lydda und Jobbe. Und die Bekehrung des römischen Hauptmanns Cornelius unter der Verkündigung des Petrus nimmt in Apostelgeschichte 10 einen zentralen Raum ein. Eine Klammerbemerkung, diese Kohorte von Cornelius aus Apostelgeschichte 10 ist im Jahr 69 in Carnuntum, im heutigen Burgenland in Österreich, stationiert gewesen. Also muss man mal überlegen, da gab es ja weder Fliegerzüge noch sonst was. Ja? Da wurden auch so Kohorten durch halb Europa und Nordafrika verschoben. Und man kann davon ausgehen, dass unter den Soldaten sehr früh Christen waren und die dann das Evangelium auch ausbreiteten. Soweit diese Klammerbemerkung. Wo Petrus sonst noch hinging, muss offen bleiben. Allerdings legen die Erwähnungen durch Paulus nahe, dass die Heidenchristen in Galatien und Korinth, also im kleinen asiatischen Bereich, Petrus und seine Missionstätigkeit kannten oder zumindest von ihr wussten. Und Erwähnungen in 1. Korinther 1, 12 und 3, 22 lassen vermuten, dass Petrus eventuell selbst es sogar bis nach Korinth geschafft hat. Aber wir wissen nicht mehr viel, was mit Petrus, wo Petrus sonst noch wirkte. Missionsarbeit geschah aber eben nicht nur durch die Apostel. Judenchristliche Missionare, die alle eben in Jerusalem ursprünglich wohnten, brachten das Evangelium von Jesus bis nach Rom. Zu den Gegenden und Ortschaften, die so mit dem Evangelium erreicht wurden, gehörten Judäa, Galiläa, Samarien, die Mittelmeerküste mit ihren Städten, die phönizische Küstengegend mit Städten wie Sidon und Tyrus im heutigen Syrien, die Gegenden, römischen Gegenden Syrien, Zypern, Antiochien, Italien und Rom. Und eventuell wurde das Evangelium auch schon früh in der Ägäis, in Kleinasien, in Mazedonien, das ist der nördliche Teil, um das sich Griechenland und Nordmazedonien streiten, in Achaia, in Thrakien verkündigt. Und es gibt Hinweise, die nahelegen, dass das Evangelium von Jesus Christus im ersten Jahrhundert nicht nur Ägypten und Nordafrika erreichte, sondern bis nach Mesopotamien und sogar Indien gelangte. Es gibt eine Reihe Apostelgeschichte, die nicht zum Neuen Testament gehören, die so zur sogenannten Apokryphenliteratur gehören. Da gibt es die Apostelgeschichte des Thomas. Und da wird berichtet, dass Thomas in Indien als Missionar tätig gewesen ist und dort eine Gemeinde entstanden ist. Die kritische Wissenschaft hat immer gesagt, das ist eine Legende. Eine Legende ist laut Duden ein religiöses Märchen, also kein Wahrheitsgehalt. Und die Begründung war, dass dort in der Apostelgeschichte des Thomas ein Herrscher erwähnt wird, den keine säkulare Quelle bestätigt. Und Ende der 80er Jahre hat man plötzlich im heutigen Pakistan eine Münze gefunden, die aufs erste Jahrhundert datiert wird und genau den Namen dieses Herrschers hat. Es findet interessanterweise bis heute in die kritische Wissenschaft keine Aufnahme. Aber es legt nahe, ohne dass es ein Beweis ist, dass Thomas es tatsächlich im ersten Jahrhundert schon nach Indien geschafft hat. Was da in Deutschland los war, gar nichts zu dem Zeitpunkt. Das muss uns auch bewusst sein. Ja, also wir denken oft so, wir sind das Zentrum des Universums. Kirchengeschichtlich sind wir es lange nicht. Das war der Nahe Osten. Dann kommen wir auf das Wirken von Paulus zu sprechen. Paulus stammte wahrscheinlich aus einer eher begüterten jüdischen Familie in Tarsus und kam als in Syrien, heutigen Syrien, und kam als junger Mann zum Studium nach Jerusalem. Und es war wahrscheinlich die Verkündigung eines gekreuzigten Messias. Damals war das unter Juden genauso unpopulär wie heute im postmodernen und postevangelikalen Denken. Es kann doch nicht sein, ein gekreuzigter Messias. Daran nahm er Anstoß. Das führte bei ihm zur Verfolgung der jungen christlichen Gemeinde in nicht nur in Jerusalem, sondern bis nach Damaskus, bis Gott ihm vor den Toren Damaskus begegnete und es zu einer Lebenswende kam. Spannend ist, was geschah direkt nach seiner Bekehrung, weil da wissen wir relativ wenig über die nächsten Jahre. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, dass er in Damaskus und einige Zeit später in Nabatäa im arabischen Raum tätig war, Galater 1,17. Und wahrscheinlich im Gebiet des heutigen Jordanien gewirkt hat, bevor er nach Damaskus zurückkehrte. Nach einem Besuch in Jerusalem, Galater 1, 18-19, reiste Paulus nach Syrien und Zilizien, und um dort missionarisch zu wirken, Galater 1,21. Was wir nicht wissen, ist, wie lange sich Paulus nun in Syrien und Kilizien aufgehalten hat. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Paulus sich so um 31, 32 bekehrt hat, und anschließend so für ein Jahr in Nabatäa missionierte, könnte er ab 33, 34 in Syrien-Kilizien tätig gewesen sein. Wenn man dann die Mission in Zypern und Galatien in die Jahre 45 bis 47 datiert, bleiben hier also rund 12 Jahre in der Doppelprovinz Syrien-Kilizien, wo Paulus die Botschaft von Jesus verkündigte, ohne dass wir jetzt auch in der Apostelgeschichte oder in anderen biblischen Texten viel darüber erfahren. Wahrscheinlich wirkte Paulus in den Jahren 42 in Antiochien am Orontes, zog dann nach weiter im Jahr 45, im Frühjahr 45 nach Zypern und dann nach Pamphylien, Pisidien, Phrygien bis in die Provinz Galatien und gründete dort zusammen mit verschiedenen Mitarbeitern eine Reihe Gemeinden. In den Jahren 49 bis 52 wirkte Paulus in den Provinzen Mazedonien und Achaia, also im Landbereich des heutigen Griechenlands und dann nach Nordmazedonien hoch. Und auch hier gründete er Gemeinden. In diese Zeit fallen auch Kurztrips nach Athen und Korinth. Und dann ab 52 legte Paulus wahrscheinlich ab dem Jahr 52 seinen Schwerpunkt auf die Gegend von Ephesus. Wir wissen, dass er sich Pfingsten 57 in Jerusalem aufhielt, dort von den römischen Autoritäten verhaftet wurde, nach Caesarea geschleppt wurde, war dort 2 Jahre in Haft und reiste schließlich für seinen Prozess nach Rom. Dort hielt er sich wahrscheinlich von 60 bis 62 auf. Einige Forscher gehen davon aus, dass er zwischenzeitlich freikam und nochmal eventuell in Spanien in den Jahren 63, 64 missionierte, gefolgt von einer zweiten Ägäis-Mission, die ihn auch nach Kreta führte. Und es ist davon auszugehen, dass Paulus spätestens im Jahr 67 in Rom hingerichtet wurde. Eckhard Schnabel, der einen 1800-seitigen Schinken zur urchristlichen Mission geschrieben hat und mehr oder weniger alle Möglichkeiten angeschaut hat, der fasst zusammen: Statistische Angaben über die von Paulus zurückgelegten Strecken bleiben Schätzungen. Vor allem deshalb, weil wir eben für die ersten 12 Jahre seiner missionarischen Arbeit in Arabien, Syrien und Kilizien keine geografischen Angaben haben. Eine konservative Schätzung kommt auf rund 25.000 Kilometer, die Paulus zwischen seiner Bekehrung im Jahr 31, 32 und seiner Hinrichtung in Rom 67 als Missionar gereist ist. Davon 14.000 Kilometer über Land, das heißt zu Fuß, eine Reisezeit von rund 660 Tagen, wenn man fit ist und gut wandern kann. Aber uns muss bewusst sein, neben der persönlichen Missionstätigkeit des Paulus hat er ein engagiertes Mitarbeiterteam gehabt. Noch in seinem letzten Brief an Timotheus, im 2. Timotheusbrief, erwähnt Paulus, dass Titus nach Dalmatien reiste, also so heutige kroatische Bereich. Und es ist durchaus möglich, dass Crescens in Gallien bei den Franzosen missionarisch tätig kam. Und wir sehen dann, dass diese neu gegründeten Gemeinden stetig wuchsen. Das ist die spannende Frage, wo trafen die sich? St. Benno-Gymnasium gab es da nicht und es gab auch noch keinen St. Petersdom, wie es ihn heute in Rom gibt. Es war vor allem in Häusern, in Privathäusern, die die Grundlage jeglichen Gemeindelebens bildeten. Privathäuser wurden zum Missionsstützpunkt, Gründungszentrum einer Ortsgemeinde, Stätte der Versammlung zum Gottesdienst, Herberge für die Missionare sowie Gesandtschaften. Und natürlich zeigen unmittelbarer und entscheidender Ort christlicher Lebensgestaltung. Warum Häuser? Die Häuser von bekehrten Juden und Heiden standen sofort als Treffpunkte zur Verfügung. Die mussten nicht erst umgebaut werden, da die christlichen Gemeinden im Unterschied zu vielen anderen Religionen und Kulten keine architektonischen Anforderungen stellten. Man brauchte nicht religiöse Kultgebäude. Juden waren es gewohnt, versammelten sich sowohl in Palästina als auch in der Diaspora in Privathäusern, sodass dieses Verfahren für neu bekehrte Juden Proselyten, also Konvertiten zum Judentum und Gottesfürchtige, nicht neu war. Ein Privathaus bot für die wichtigsten Elemente der christlichen Zusammenkünfte beste Voraussetzungen. Familiäre Gemeinschaft und gemeinsame Mahlzeiten. Wer mal im Orient war, weiß, du wirst immer zu einem gescheiten Essen eingeladen. Gemeinschaft ist wichtig. Und dort wurde dann auch das Abendmahl gemeinsam gefeiert. Privathäuser machten dann aber auch relativ unauffällige Versammlungen möglich. Ein Erfordernis, das vor allem dann immer rasch notwendig war, sobald die örtlichen Synagogen die Gemeinschaft der Jesusbekenner nicht mehr tolerierten und es auch zur Verfolgung kam. Hier müssen wir einfach sehen, die ersten Christen trafen sich in Privathäusern. Wir sehen in dem Brief, den Paulus an Philemon schreibt, das ist so ein Mann gewesen, der sein Haus für die Gemeinde zur Verfügung gestellt hatte. Paulus hatte bei ihm übernachtet, hat ihn noch daran erinnert, ja, wie gut er ihn aufgenommen hat und sagt ihm, du geh jetzt mit diesem Onesimus, der von dir abgehauen ist, geh mit dem bitte ordentlich um. Das ist so ein klassisches Beispiel auch für die Hausgemeinde, was wir aus dem Neuen Testament kennen. Und es ist vom Kulturellen her davon auszugehen, dass gerade auch die Hausbesitzer, der Hausvater, der Patriarch leitende Funktionen dann einnahm. Das sehen wir gerade auch am Beispiel von Philemon sehr gut. Was wir dann aber auch erleben, ist, dass sehr schnell die Gemeinden herausgefordert wurden, gerade auch, was das Bekenntnis zu Jesus anging. Ich habe schon gesagt, am Ende des ersten Jahrhunderts wurde der Kaiserkult, dass der Kaiser als Gott angebetet wurde, zum offiziellen Staatskult. Wir singen so leicht heute, Jesus ist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Von den Toten auferstanden bist du Herr. Lässt sich schön singen. Für Christen im ersten Jahrhundert, Ende des ersten Jahrhunderts und dann auch in den folgenden Jahrhunderten, konnte das das Todesurteil bedeuten. In weiterer Folge kam es nämlich immer wieder zu Christenverfolgungen. Schon Jesus hatte seinen Jüngern angekündigt, dass Verfolgungen auf sie zukommen würden. Eine erste schwere Verfolgungswelle für Christen in Rom wird traditionell unter Nero angesetzt. Schon im Jahr 49 hatte Kaiser Claudius, der war direkt vor Nero, durch ein Edikt alle Juden aus Rom ausgewiesen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass zur Zeit Neros die Gemeinde in Rom nur noch aus Heidenchristen bestand, weil die Juden alle schon außer Stadt gebracht worden waren oder weggegangen waren. Das wirkte sich also, wie gesagt, auf die Zusammensetzung hinein. Und es ist in der Wissenschaft jetzt ein bisschen umstritten, inwieweit hier Nero wirklich eine große Verfolgung ausgelöst hat oder nicht. Aber es waren schwere Zeiten. Und spätestens einige Jahrzehnte später unter der Terrorherrschaft Kaiser Domitians von 81 bis 96, der schlussendlich an seiner eigenen maßlosen Selbstüberschätzung scheiterte, wurde deutlich, Christsein ist gefährlich, Christsein ist lebensgefährlich. Was waren nun zusammenfassend die Gründe für den raschen Erfolg des Christentums im ersten Jahrhundert? Ich habe schon gesagt, die Ausgangsbedingungen geopolitisch waren gut. Das Römische Reich als relativ einheitlicher Kultur- und Politikraum ohne wirklich trennende Grenzen. Griechisch als Weltsprache und die guten Reisemöglichkeiten. Man konnte einigermaßen sicher im ersten Jahrhundert reisen. Dann sicher auch die Schwäche der bestehenden Religionen, die eine Verbreitung des Christentums begünstigte. Griechen und Römer kannten keine konzeptionelle strategische Mission, sondern nur regionale oder lokale Kulte, wie zum Beispiel der Kult in Delphi. Die waren nicht miteinander vernetzt. Es existierte auch keine überregional organisierte Priesterschaft. Und es ist spannend, selbst Theologen, die man sicher nicht dem evangelikalen, bibeltreuen Bereich zuordnen kann, wie Udo Schnelle, der sagt, dass eine der großen Anziehungskräfte des Christentums im Monotheismus lag. Der Glaube an einen Gott. Die Leute hatten genug von dieser Vielzahl von Göttern. Und diese Nachricht, diese Botschaft von Jesus von Nazareth, der ein Angebot zur Erlösung den Menschen gab, und damit eine Nähe zu einem Erlöser, eine Beziehung zu einem Erlöser, wie sie bisher nicht bekannt war, das zog an. Und dann, das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, auch für Mission heute. Udo Schnelle zitiere ich hier, er sagt, mit dem frühen Christentum trat etwas Neues in die antike Religionsgeschichte ein. Frühchristliche Mission zielte nicht darauf, Menschen eine zusätzliche Religion anzubieten, sondern verband mit dem Exklusivitätsanspruch die Abkehr von allen bisherigen religiösen Bindungen. Nicht das Hinzutreten, im lateinischen Adhäsion, zu einer weiteren Religion, sondern die Konversion zu dem einen wahren Gott war das Ziel bereits der frühesten Verkündigung. Es ging um eine bewusste Entscheidung mit einer hohen Verbindlichkeit und nicht geringen Folgen. Ich finde es spannend, dass ein Theologe, der jetzt nicht unbedingt konservativ ist, zu dem Erkenntnis kommt, der Absolutheitsanspruch, die Aussage, du musst dich von allen anderen heidnischen Praktiken lösen, ist einer der Gründe für die Attraktivität des Christentums. Und ich habe manchmal heute das Gefühl, wir gehen genau ins andere Extrem. Und sagen, je mehr wir uns anpassen, je mehr kommen die Leute. Vielleicht können wir doch aus dem ersten Jahrhundert lernen. Es existierte eine hohe soziale, kommunikative und informelle Vernetzung unter den Hausgemeinden. 5 Säulen waren das: Briefe, Reisen, Mitarbeiter, gegenseitige materielle Unterstützung, eine ausgeprägte Kultur der Gastfreundschaft. Dann als vorletztes: Christen waren Bürger einer Ortsgemeinde und zugleich Mitglieder eines weltweiten Leibes Jesu, einer weltweiten Kirche, sodass sich Individualität und kosmopolitische Weite ergänzten. Im ganzen Römischen Reich, wenn man dort als Kaufmann, Soldat oder Sklave landete, konnte man sehr schnell Anschluss an eine Gemeinde finden. Und zuletzt, neben eine neuartige Lehre, trat eben eine anspruchsvolle Liebesethik. Christen im ersten Jahrhundert überwiegend lebten ihren Glauben. Einer der Gründe für die rasche Ausbreitung des Christentums sehen Soziologen darin, dass Christen gegen Abtreibung waren. Abtreibung im ersten Jahrhundert hieß, du setzt dein Baby aus, dass es stirbt. Es kam also zur Welt und wurde ausgesetzt. Christen sammelten die ein. Das hatte sogar demografische Folgen, wie Forscher sagten. Das nur als ein Beispiel. Aber abschließend, ich hatte ja gesagt, zurück zum Urchristentum oder doch nicht. Wir sollten uns auch hüten, das Urchristentum zu idealisieren. Es gab damals genauso Namenschristentum wie heute. Ananias und Sapphira wären ein klassisches Beispiel sogar aus der Apostelgeschichte. Und es war sicher nicht die Absicht des Lukas bei der Abfassung der Apostelgeschichte, uns ein Modell von Gemeinde für alle Zeiten vorzuschreiben. Trotzdem bleibt es beeindruckend, wie sehr auf Christen im ersten Jahrhundert das zutrifft, was Petrus in Apostelgeschichte 4,20 sagt. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das wünsche ich uns auch. Danke.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.